Von Via Franca bis Sebrero. Die gelben Farben Kastiliens sind endgültig verschwunden. Alles ist nun grün, üppig grün und tropft. Der Weg ist ein dahineilender Bachlauf. Nebelfetzen, Wolkenschleier verhängen die Sicht. Die durchnässten Schuhe quietschen bei jedem Schritt und aufgewärmtes Wasser quillt heraus, um neues Kaltes einzulassen. Ich bin erschöpft, aber ich muss weiter, ich muss den richtigen Weg wiederfinden. Ich habe mich in den regennassen Bergen Galiciens verirrt. Um mich nicht von der Angst überwältigen zu lassen, denke ich zurück an den Beginn meiner heutigen Wanderung. Es hatte so harmlos begonnen. Aufgewacht war ich unter dem dunkelgrünen Dach eines Nussbaumes in der Nähe der Kirche San Esteban bei Corujon. Statt blauem Himmel waren graue Regenwolken zu sehen gewesen. Die Luft war schwer vor Feuchtigkeit. Ich wusste, dass ich heute das galizische Gebirge überqueren musste und bedauerte, wegen des schlechten Wetters wieder keine weite Sicht von den hohen Bergen zu haben. Schon auf den Pässen in den Pyrenäen und in den Montes de Leon hatte es geregnet und hatten Wolken die Aussicht versperrt. Aber das Unwetter heute übertrifft die anderen. Doch als ich mich am Morgen auf den Weg machte, ahnte ich noch nicht, wie schlecht das Wetter werden würde. Anfangs verlief der Pilgerweg auf der Landstraße durch ein enges Tal den Fluss Valcare entlang. Maronen und Nussbäume säumten die Straße. Obwohl noch früh am Morgen war es schon schwül und nach nur 3 Wanderstunden war ich bereits erschöpft. In Trabadella kam ich an einer Gaststätte vorbei. Ich ging hinein, um mich auszuruhen und etwas zu essen. Sonst rastete ich lieber am Wegesrand, aber hier gab es nur die Straße und den Fluss mit steilen Ufern. Die meisten Tische waren besetzt, erstaunlich an einem Donnerstagvormittag. Ich erfuhr, es sei ein Feiertag. Wieder öffnete sich die Tür. Ein Mann mit auffällig heller Kleidung, mit beigefarbenen Hosen und weißem Hemd schob 4 Kinder vor sich her in den Raum. Er dirigierte die Jungen und Mädchen an den letzten freien Tisch. Da huschte noch eine verschüchterte Frau hinterher. Unsicher, in sich verkrochen, standen sie mit hängenden Armen neben dem Tisch, bis der Mann sie anherrschte, sie solle sich endlich setzen. Der Mann tat sehr großspurig. Mit lauter Stimme, so dass es alle im Lokal hörten, verkündete er, heute wollen wir uns mal amüsieren. Er hatte die Woche über schwer geschuftet, nun könne er, Frau und Kinder, einen schönen Tag bereiten. Mis señores y señoras, ¿qué quieren ustedes? Meine Herren und Damen, was wünschen Sie? Fragte er gönnerhaft seine Kinder, die stumm und eingeschüchtert auf ihren Stühlen saßen und nicht zu sprechen wagten. Der Mann wurde schnell ungeduldig, da wollte er ihnen nun mal was Gutes tun, und die dummen Gören sperrten den Mund nicht auf. Die Kinder waren blitzsauber und proper angezogen, ihre Gesichter waren wach und intelligent, aber verängstigt, wie erstmals von der Herde getrennte Zicklein. Der Vater beschimpfte sie ärgerlich. Sie erstarrten nur umso mehr. Da bestellte er Windbeutel und Limonade. Die Frau erhielt das Gleiche wie die Kinder. Auch sie sagte nichts und blickte den Mann nur erschrocken an, wenn er sich ihr zuwandte. Nie sprach er sie mit ihrem Namen an, sondern nannte sie immer nur Mujer, Frau. Über einem geblümten Baumwollkleid trug sie eine weiße Strickjacke. Krampfhaft hielt sie in der einen Hand ein Stofftäschchen, in der anderen das Gebäck ohne zu essen. Auch die Kinder ließen den Windbeutel lange unberührt auf dem Teller liegen. Schließlich bissen sie kleine Stücke davon ab. Für die Frau und die Kinder musste dieser Ausflug eine Qual sein. Sie schienen sich nichts sehnlicher zu wünschen, als endlich wieder gehen zu dürfen. Der Vater wollte seine Familie fröhlich sehen, wenn er schon so spendabel war. Was soll ein Mann nur tun, der mit solch dummen, verstockten Kreaturen geschlagen ist? Er zog seinen Geldbeutel, teilte Münzen unter den Kindern aus und zeigte auf den Spielautomaten. Die Kinder reagierten nicht. Da sammelte er das Geld wieder ein und stakste selber zu dem Automaten. Mit der Zigarette im Mundwinkel stand er lässig da und warf die Münzen ein. Der Mann war klein, aber zäh und sehnig gebaut. Ich konnte mir vorstellen, dass er unerbittlich zuschlägt, wenn er verärgert oder betrunken ist. Sein Gesicht war gezeichnet von harter Arbeit und Alkohol. Die verkrampfte Haltung der Frau und der Kinder lockerte sich ein wenig. Sie warteten stumm und starr auf das Ende der Tortur. Der Mann hatte das Geld verspielt. Mürrisch gab er das Zeichen zum Gehen. Die Kinder wirbelten hinaus. Die Frau huschte hinterher. Der Ausflug war beendet. Ein lastendes Gefühl von ausweglosem Unglück blieb zurück. Als ich weiter wanderte, war inzwischen der Verkehr auf der Straße unerträglich geworden, denn das ist die Hauptverbindung nach Coruña. Erst nach 20 Kilometern bei Herrerias würde der Pilgerweg abbiegen. Wie sollte ich das so lange ertragen? Mir fiel ein, dass manche Pilger zur Sühne Kreuze mitgeschleppt hatten, sich in Ketten schmieden ließen oder fast nackt und barfuß liefen. Ich dachte, selbst all das würde von der Plage des Straßenverkehrs noch übertroffen. Deshalb zögerte ich nicht, als ein Pfad seitwärts abzweigte. Wo er auch hinführte, auf jeden Fall entging ich so der Straße. Bald stieg er steil aufwärts in die Berge. Neben dem Weg sprudelte ein Bach. Zitronengelbe Gebirgsstelzen tänzelten über die Steine. Und dann lösten sich die Wolken auf. Sturzfluten flossen herab. Der Weg verzweigte sich mehrmals, aber die Karte wollte ich bei diesem Wetter nicht zu oft hervorziehen. Und so verirrte ich mich. Stunden um Stunden bin ich im Regen bergan gestapft. Der Pass müsste schon längst erreicht sein. Wo ist die Ortschaft Cebrero? Manchmal gabelt sich der Weg. Jetzt nützt mir auch der Kompass nichts, denn ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Wenn wenigstens Sicht wäre. Wind und Regen peitschen mir ins Gesicht. Erschöpft hocke ich mich am Weg nieder. Nirgendwo ein trockener Fleck. Zu meinen Füßen bilden sich Pfützen. Von oben tropft Wasser in den Kragen des Regenumhanges und sickert kalt den Rücken hinunter. Also weiter. Es dunkelt und noch immer weiß ich nicht, wohin der Pfad führt. Ich beschließe, ihm so lange zu folgen, bis ich eine Ortschaft erreiche oder, wenn er sich spurlos in den Bergen verlieren sollte, eine Nassübernachtung auszuprobieren. Denn der Biwaksack schützt zwar vor Regenspritzern, aber nicht vor sintflutartigen Wolkenbrüchen. Der Pfad vor mir ist kaum noch zu erkennen. Ich stolpere über eine nasse Wurzel, fange mich nur mit Mühe. Der Weg steigt manchmal steil an, dann fällt er wieder fast senkrecht ab. Ich kann in Dunkelheit und Regen nichts erkennen, aber es muss ein schluchtenreiches Gebirge sein, das ich lieber bei Tageslicht durchwandern würde. Aber die unbehagliche Aussicht auf eine Übernachtung im strömenden Wasser treibt mich vorwärts. Noch habe ich Hoffnung, eine Ortschaft zu erreichen. Dann endlich nach einem stockfinsteren Hohlweg, in dessen Schlamm ich bis zu den Knien warte, die Schuhe habe ich ausgezogen, die Hosenbeine hochgekrempelt, heben sich dunkel die Dächer eines Dorfes gegen den Nachthimmel ab. Niedrige, strohgedeckte Hütten, alle still und dunkel. Ich traue mich nicht, irgendwo anzuklopfen und die Bewohner aus dem Schlaf zu reißen. Unschlüssig lehne ich mich an eine Mauer, sodass der Rücken vom Gewicht des Rucksacks entlastet ist. Im Haus gegenüber öffnet sich eine Tür. Eine Frau kommt heraus. Sie sieht mich trotz der Dunkelheit und winkt mich heran. Ich bitte sie um einen Schlafplatz in einer Scheune oder einem Schuppen, doch sie lädt mich zu sich ins Haus ein. Ihr Haus besteht aus einem einzigen dunklen Raum aus unverputzten Feldsteinen mit offener Feuerstelle, einem Hängeregal, wo sauber das Geschirr aufgereiht ist, einem großen Tisch und einem Bettgestell. In einem auf halber Höhe abgeteilten Verschlag quieken Schweine und drei Katzen schleichen durch die dunkle Wärme. Die Frau legt Holzscheite in das glimmende Feuer, das bald hell aufleuchtet. Ich bin froh, die nasse, verschmutzte Kleidung ausziehen zu können. Sie wird um das Feuer mit Stöcken aufgestellt, wie an einem Lagerfeuer. Die Frau bringt zwei Speckscheiben, die sie zum Rösten direkt in die Flamme legt. Mit einem Glas Rotwein ist der scharf angebratene Speck eine Delikatesse. Der Rauch des Holzes hat ihm eine köstliche Würze verliehen. Später bekomme ich noch eine dicke, wohlschmeckende Gemüsesuppe. Die Wärme, das Essen und der Rotwein machen mich schlagartig müde. Schwer sind die Beine. Wie viele Kilometer mögen es gewesen sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich heute 15 Stunden fast unentwegt gelaufen bin. Die Frau, sie nennt sich Antonia, rückt eine Bank vor das Feuer. Da sitzen wir, beleuchtet vom rötlichen Feuerschein. Die Katzen schnurren um unsere Beine. Ab und zu klingt das Grunzen der Schweine aus dem Verschlag. Das Feuer flackert und knistert. Ich habe das Gefühl, als sei ich in eine ferne Vorzeit versetzt. So ähnlich muss es in den Behausungen der Kelten und Iberer gewesen sein. Antonia erzählt, dass sie allein sei. Zwar hat sie erwachsene Kinder in diesem und in den Nachbardörfern. Doch ihr Mann sei vor 3 Wochen gestorben und seinen Verlust wird sie nie überwinden können. Sie klagt nicht, sondern sagt es als Feststellung, die bitter, aber nicht zu ändern ist. Él fue tan bueno, un hombre bueno, el hombre más bueno del mundo. Er war so gut, ein guter Mann, der beste Mann der Welt, sagt sie traurig. Wir haben so schöne Jahre miteinander verbracht. Mein Leben ist sinnlos ohne ihn. Doch wenn wir schon nicht gleichzeitig sterben konnten, so war es besser, dass er zuerst ging. Ich ertrage das Leid eher, aber ich warte sehnsüchtig auf die Stunde, ihm zu folgen. Ich lege den Schlafsack auf den festgestampften Boden. Eine der drei Katzen schmiegt sich an meine Seite. Ich schlafe lange. Das Haus hat nur winzige Fensterluken. Erst als Antonia die Tür öffnet und Licht hereinflutet, erwache ich. Blauer Himmel, Sonne, als sei das Unwetter gestern ein Spuk gewesen. Antonia erklärt mir den Weg nach Sebrero. 3 Stunden, dann bist du dort, sagt sie leichthin. Sie weiß ja nicht, wie schwer der Rucksack ist. Außerdem muss ich oft stehen bleiben und die Aussicht genießen. Berge, flammend gelb von Ginsterbüschen, tiefe Einschnitte, grün und von Wildbächen durchrauscht, Wälder und dann wieder kahle Bergrücken, ein wolkenloser Azurhimmel. Bluthänflinge und die clownhaften Stieglitze hängen an mannshohen Disteln und zupfen die Samenkörnchen heraus. Kaum zu glauben, dass dieses blühende Gebirge mit dem gestrigen identisch ist. Die Sonnenstrahlen haben eine große Schlange hervorgelockt. Lang ausgestreckt liegt sie zwischen Steinen und Matschia-Gebüsch. Ich habe sie nur zufällig entdeckt, denn ihr dunkler, grün gesprenkelter Körper ist ideal getarnt. Als würde sich ein Suchbild auflösen, hatte ich plötzlich gesehen, wie sich die Umrisse eines Schlangenkörpers von der Umgebung abgrenzten. Langsam lasse ich den Rucksack zu Boden gleiten und schleiche mich an. Die Körperlänge, die großen Kopfschilde und die runde Pupille des Auges deuten darauf hin, dass es eine Natter ist, also ungiftig. Schlangen sind meine Lieblingstiere. Als Kind fing ich jedes Jahr eine Ringelnatter, nahm sie mit nach Hause und schlang sie mir zum Entsetzen meiner Eltern während der Schularbeiten um den Hals. Die Schlangen wärmten sich an meiner Haut und blieben deshalb ruhig liegen. Auf ausdrücklichen Wunsch meiner Mutter mussten sie im Terrarium eingesperrt sein, aber ich ließ ihr heimlich Auslauf. Ich brauchte sie nie zu suchen, nur abzuwarten, bis die Sonne durchs Fenster schien und auf dem Teppich ein warmer Sonnenfleck entstand. Dort fand ich dann meine Schlange. Es war nur schlimm, wenn meine Mutter sie zuerst entdeckte. Ich bin nah an das Tier herangeschlichen. Sie hat noch nichts bemerkt. Jetzt muss ich vorschnellen und zugreifen, möglichst dicht hinter ihrem Kopf. Denn auch ungiftige Schlangen beißen und hinterlassen schmerzhafte Hautwunden. Sprung, Griff und schon windet sich der muskulöse Schlangenkörper in meiner Hand, umschlingt den Arm, ringelt sich wild und schnell peitschend hin und her. Erst jetzt erkenne ich, wie groß diese Schlange ist. Sie an Kopf und Schwanz fassend, hängt der Körper in meinen ausgebreiteten Armen. Also ist sie mehr als 1,5 Meter lang. Ein Prachtexemplar. Ich lege mir die Schlange vorsichtshalber nicht um den Hals. Noch ist sie gereizt durch den Fang. Ihren starken Leib durchziehen wellenförmige Muskelbewegungen. Dunkel-olivfarben ist der Rücken und grünlich gesprenkelt sind die Seiten. Also könnte es eine gelbgrüne Pfeilnatter sein. Um sicher zu sein, müsste ich die Anordnung ihrer Kopfschilde mit den Angaben in einem Bestimmungsbuch vergleichen. Als ich sie wieder auf den Boden setze und loslasse, zischt sie, ihren Namen Ehre machend, pfeilschnell davon. Ein winziges Dorf drängt sich in den Gebirgshang El Faba. Ein Haus mit blumengeschmücktem Holzaltan gefällt mir besonders. In diesem Moment, als ich es bewundere und mich frage, welche Menschen darin leben mögen, tritt eine hochgewachsene, schlanke Frau mit einem Madonnengesicht aus der niedrigen Tür. Ihre Augen sind blau und strahlend. Ich bedauere, vorbeigehen zu müssen. Gern würde ich diese Frau kennenlernen, doch mir fällt nichts ein, um sie anzusprechen. Als hätte sie meine Gedanken erraten, fragt sie mich, ob ich eine Weile in ihrem Haus rasten wolle. Es sei doch gerade die heißeste Stunde des Tages. Dankbar, in der Nähe der sympathischen Frau sein zu können, folge ich ihr. Sie zeigt mir das Haus. Es sei über 300 Jahre alt und immer im Besitz ihrer Vorfahren gewesen. Die Mauern und Holzbalken in der Küche sind vom Kochen auf offenem Feuer geschwärzt. Es ist eine schier unlösbare Schicht, sagt sie, wie schwarzer Lack. In der Küche steht ein gemauerter Backofen. Maria öffnet die eiserne Ofentür und holt warmes Brot heraus. Ich habe es gerade frisch gebacken. Kosten Sie mal, dann wissen Sie, wie richtiges Brot schmeckt, sagt sie selbstbewusst. Ich muss auch die Wurst und den Wein probieren. Sie erzählt mir von ihrem Leben hier oben. Alles macht sie selbst, braucht nichts zu kaufen, außer Zucker, Salz, Kaffee. Im Winter seien sie wochenlang völlig eingeschneit. Niemand kommt herauf und keiner herunter. Ihr gefalle es so, wie es ist. Sie wolle kein anderes Leben. Ihre 2 erwachsenen Söhne leben noch bei ihr. Sie sind hier verwurzelt und möchten nicht woanders hin. Aber sie finden keine Frauen, die mit ihnen das harte Dasein teilen wollen. 2 Stunden bin ich geblieben. Ich habe kaum gemerkt, wie die Zeit vergangen ist. Ich spüre eine innige Übereinstimmung mit Maria, wie man es nur selten erlebt. Ich trete aus der Tür. Maria bittet mich, noch einen Moment zu warten. Sie will aus ihrem Garten eine Blume für mich holen. Da sehe ich auf dem Weg vor dem Haus einen Mann vorbeigehen. Rucksack und Wanderstock kennzeichnen ihn als Pilger. Sein Blick elektrisiert mich. Tu eres la alemana, que se llama Carmen. Bist du die Deutsche, die Carmen heißt? Fragt er. Ja, wieso? Erwidere ich total verblüfft. »Na, endlich habe ich dich eingeholt. Alle erzählen sie von dir. Pavel, Tommaso, Atze. Bis gleich, ich warte auf den Pass auf dich«, sagt er und marschiert bergan. Es muss am Rotwein liegen. Mir ist leicht schwindelig und mein Herz schlägt schnell. Warum ist er weitergegangen? Er hätte doch warten können. Bis zum Pass ist es noch wer weiß wie weit. Er hatte so eigenartige Augen. Aus welchem Land mag er stammen? Er hat Spanisch gesprochen, wie auf dem Pilgerweg üblich. Er war groß, schlank, schmales Gesicht, dunkelblonde Haare. Nichts Auffallendes außer den Augen. Grün müssen sie gewesen sein oder hellbraun. Auf jeden Fall magnetisch. Ich schreite kräftig aus, vielleicht kann ich ihn einholen. Eine traumhaft schöne Landschaft. Ein freier Bergrücken mit Ginster- und Fingerhutstauden bewachsen, tief eingeschnittene Täler mit grünen Wiesen, Kastanien und Erlen an den sich aufschwingenden Höhen. Nach einer Stunde erreiche ich Cebrero, den ersten Ort auf galizischer Seite, denn auf dem Gebirgskamm verläuft die Provinzgrenze. In Cebrero stehen die letzten keltischen Häuser, die Pajosas, niedrig, fensterlos aus Bruchsteinen errichtet, mit runden Mauern und einem Kegeldach aus trockenem Ginster und Heidekraut. Auf offenem Feuer wurde gekocht, einen Schornstein gab es nicht und in einem Verschlag waren die Tiere unter gleichem Dach untergebracht. Aber hier in Cebrero ist in einem Pajosa das Museum für galizische Volkskunst, in dem zweiten eine Unterkunft für die Pilger und die anderen dienen nur noch als Ställe. Aber wo sind sie, die Pilger? Endlich finde ich sie. Sie sitzen an langen Holztischen, trinken und essen. Es ist ein rustikales Gasthaus mit Holzbalkendecke und dicken Steinmauern. Da sind viele Leute, die ich nicht kenne, denn nach Cebrero führt nicht nur der Fußweg, sondern auch eine Straße. Tommaso sieht mich und winkt. Er will wissen, ob es sich denn gelohnt habe, nach Penalba zu gehen. Das ist die Carmen, stellt er mich den anderen vor. Ihr genügt der Pilgerweg nicht, sie muss noch alle möglichen Umwege machen und alte Kirchen aufsuchen. Mit am Tisch sitzen 5 Belgier, die mit einem Auto und Fahrrädern auf Tour sind. Abwechselnd fährt einer das Auto und die übrigen 4 radeln. 2 Franzosen, auch mit Fahrrädern, und 3 Spanier mit Auto. Zu Fuß unterwegs sind nur Tommaso, ich und der Grünäugige. Ja, der Pilger, der mich in El Faba angesprochen hatte, sitzt mit am Tisch. Er hat tatsächlich grüne Augen mit einem goldenen Schimmer. Er heißt Sergio und ist Spanier. Atze und Pavel waren ebenfalls hier, aber sie seien schon weitergewandert, erfahre ich. Wir besichtigen zusammen die Kirche. Sie ist aus Bruchsteinen errichtet wie die Häuser. Klein duckt sie sich vor dem Gebirgswind an den Erdboden. Der Eingang ist von einer Vorhalle überdacht. Der Turm ragt nur wenig über das Dorf hinaus. Die Kirche ist um 800 erbaut worden. Die rechteckigen Apsiden und das Langhaus sollen noch von diesem frühen Bau stammen. Die Außenmauern der Seitenschiffe, die Westfront mit Kapelle und Taufstein stammen aus dem 13. Jahrhundert. Obwohl die Kirche unzerstörbar scheint, mit ihren meterdicken Mauern, war sie schon fast in sich zusammengestürzt, bevor man sie 1962 wieder instand setzte, erzählt uns der Pfarrer. Stolz zeigt er uns in der dreischiffigen Kirche seine Muttergottes-Skulptur aus dem 12. Jahrhundert. Sie trägt eine juwelengeschmückte Krone auf dem Kopf. Auf ihren Knien sitzt ein Jesuskind. Es schaut auf den Betrachter und hebt segnend die Hand. Es ist keine in sich versunkene Andachtskulptur, sondern ganz auf Wirkung, auf Ansprache ausgerichtet. Und die Jungfrau Maria ist nicht als lieblich, unschuldiges Wesen dargestellt, eher als reife, selbstbewusste Frau, die mitträgt, wofür ihr Sohn ausersehen ist. Die Gesichtszüge dieser Holzskulptur erinnern mich an Maria, der ich in El Faba begegnet bin. Der Pfarrer zeigt uns einen Silberbecher aus dem 12. Jahrhundert und berichtet von einem Wunder, das sich in dieser Kirche zugetragen haben soll. Ein Mönch, kein glühender Anhänger des Glaubens, sondern ein Zweifler und Spötter, hielt dessen ungeachtet die Messe. Da kam ein Bauer aus der weit abgelegenen Siedlung Baxamayor in die Kirche. Er hatte sich durch Schnee und Sturm gekämpft. Der Mönch machte sich über den erschöpften Mann lustig. »Was ist er doch für ein dummer Kerl, tut sich solche Beschwerlichkeiten an, nur wegen so einer unnützen Sache wie einer Messe. Wäre er lieber bei Weib und Kind geblieben?« Als der Mönch das gesagt hatte, verwandelte sich die Hostie in Fleisch und im Kelch befand sich Blut. Der Mönch erschrak sehr und wurde durch das Wunder bekehrt. Das Ereignis wurde weitererzählt. Und viele Pilger, die davon hörten, berichteten bei ihrer Heimkehr von dem eucharistischen Wunder in Galizien. In der Parsival-Sage taucht es als Gralswunder wieder auf. Während die anderen in die Gaststätte zurückkehren, bleibe ich noch eine Weile draußen. Der Wind faucht über den Pass. Im Westen dort, wo sich die Sonne senkt, liegt das Meer. Noch ist es nicht sichtbar. Bergrücken staffeln sich hinab in die Ebene von Galizien. Dunkelviolett färbt sich der Himmel. Ein letzter heller Schein schimmert dort, wo die Sonne untergegangen ist. Es ist nicht mehr weit bis Santiago, nur noch 143 Kilometer. Das ist weniger als die Strecke nach Silos hin und zurück. Santiago de Compostela. Wie wird es sein, wenn ich nach den vielen Wandertagen dort ankomme? Auf einmal freue ich mich auf das Ziel. Vielleicht, weil ich von dem heutigen Tag so reich beschenkt wurde. Da war Antonia, die mich nachts in ihr Haus holte. Dann die Wanderung durch das sommerliche Gebirge, erfüllt vom Duft des Ginsters. Die Begegnung mit Maria in El Faba. Und dann, als ich schon vollkommen glücklich war, als ich mit Freude im Herzen meines Weges ziehen wollte, kam Sergio. Gerade hatte ich mein inneres Gleichgewicht gefunden, war in Übereinstimmung mit mir selbst, da erschien er. Als ich ihn sah, empfand ich die Begegnung als Fügung. Ich wusste sofort, auf ihn habe ich gewartet. Das Gefühl musste sich nicht entwickeln. Es hatte bereits in mir existiert. Noch nie habe ich mich auf diese blitzartige Weise verliebt. Von diesem Sergio weiß ich nichts, und doch wünschte ich, sogleich, sofort, für immer mit ihm zusammen sein zu können. Es ist, als wären wir von Anbeginn unseres Lebens aufeinander zugesteuert, um uns hier am Cebrero, dem letzten Pass vor Santiago, zu treffen. Als ich jedoch in die Gaststätte trat und ihn am Tisch inmitten der anderen fand, wurde ich ernüchtert. Er ist nicht das, was seine Augen versprochen haben. Aber vielleicht ist sein Wesen noch eingesponnen, verpuppt, und ich muss nur Geduld haben, bis es wie ein Schmetterling die starre Hülle durchbricht und die Flügel entfaltet. Inzwischen ist es Nacht. Die violetten Wolken haben sich schwarz gefärbt. Keine Sterne, kein Mond. Ich gehe zurück in die Gaststätte, bleibe aber nicht lange. Ich brauche Ruhe zum Nachdenken. Im Schein der Taschenlampe finde ich das Refugio. Im Dunkeln wirkt das Keltenhaus noch urtümlicher. Das Kegeldach hängt so tief, dass ich es mit der Hand berühren kann. Die Holzbohlentür ist niedrig. Ich muss mich beim Eintreten bücken. Innen ist ein ellipsenförmiger Raum, der sich nach oben weitet. Die starke Balkenkonstruktion, die das schwarze Pflanzendach trägt, ist sichtbar. Auf einer Seite des Raumes ist Stroh aufgeschüttet. Dort rolle ich meinen Schlafsack aus. Ich höre nicht mehr, wie die anderen Pilger kommen und sich zum Schlafen niederlegen. Spärliches Licht fällt durch eine Mauerluke. Undeutlich sehe ich die Zeiger auf der Armbanduhr. Schon 8 Uhr. Ich habe wegen der Dunkelheit, die in dem fensterlosen Raum herrscht, wieder länger als sonst geschlafen. Links und rechts neben mir liegen die anderen in ihren Schlafsäcken. Leise stehe ich auf.